Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Leute, mir fehlen die Worte. Ohne Scheiß.
Bitte, kannst du deinen Satz sagen?
Ja, okay, sorry. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja. Ich bin ganz aufgeregt innerlich und kann es kaum glauben. We are back, all right, Leute, wir sind zurück. Es ist einfach nicht zu fassen. Es tut mir im Herzen weh. Wir haben euch einfach, wie lange jetzt dann? 3 Wochen? 4 Wochen?
3 Wochen.
Einfach eine Ewigkeit, sagen wir, wie es ist. Es ist einfach eine Ewigkeit gewesen. Haben wir euch im Stich gelassen und es tut uns aufrichtig leid. Ich entschuldige mich hiermit im Namen meiner Eltern. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich hoffe es zumindest. Und ich nehme 66,6% der Schuld auf mich. Denn wenn wir sagen, 3 Wochen ist
also
es ausgefallen.
Also 2 Drittel.
Ja, genau. Weil es ist 3 Wochen lang ausgefallen. 2 Wochen lang davon ist absolut meinerseits verschuldet gewesen. Die andere Woche geht auf deine Tarnkappe, Schatzi.
Wieso denn Tarnkappe? Bin ich hier jetzt irgendwie irgendein Zwerg bei Wagner oder was?
Ja, ich dachte mir, das wäre doch mal ganz witzig. Ich wollte halt was Cooles sagen, nicht nur Kappe.
Ach so. Ja, ich war einfach zu busy. Ich bin auch in den nächsten Wochen, Monate noch wahnsinnig busy. Irgendwie ist dieser Sommer sehr voll, was sehr schön ist, aber das macht die Terminplanung auch wirklich ein bisschen schwierig.
Ja, Schatzi, was soll ich bitte jetzt da schön, nochmal. Oder nein, was soll ich bitte schön dazu sagen? Oder man kann ja auch Worte manchmal ein bisschen anders zusammenwürfeln.
Ja,
ne?
Sprichwörter, Worte, da bist du ganz, ganz groß drin.
Also, was soll ich bitte da schön zu sagen zu deiner Busyness? Weil was bei mir da wohl die letzten Wochen reingekommen ist, das war mehr als busy. Das war Todes, um es mit neuköllnerischen Worten zu sagen. Das war todesbusy.
Ja, aber ich meine, es bringt ja auch was für dich raus bei dem Busy-Sein. Willst du es eigentlich mal droppen, was hier los ist?
Ich wollte gerade sagen, willst du es für mich droppen oder soll ich es droppen?
Ja, ich kann es gerne für dich droppen. Meine Schwester ist zu erfolgreich in ihrer Karriere und hatte deswegen keine Zeit mehr zum Podcasten.
Okay, das ist schön, dass du das einmal so formuliert hast. Ich würde
ja,
sagen, ich
doch.
Hatte den Stress meines Lebens. Ich dachte, ich muss sterben. Ja, Leute, also Augen auf bei der Berufswahl.
Naja, du hast auch irgendwie 30 Endproben in deinem Leben überlebt, also.
Ja, aber das ist einfach nochmal was anderes, als einfach freiberufliche Künstlerin zu sein, weil da sind nochmal Leute, da kommen Dinge auf euch zu. Davon könnt ihr, holt euch in euren schlimmsten Albträumen nicht ein. Nein, Scherz, es ist tatsächlich eigentlich was Positives. Es ist wirklich eigentlich sehr, sehr geil gewesen. Ich habe einen fetten Hörbuchauftrag bekommen, über den ich mich auch natürlich immer noch sehr freue und ich hoffe, dass dieses Hörbuch auch bald auf den Markt kommt und dann werde ich es hier natürlich promoten, Leute, dann müsst ihr es alle anhören. Das heißt, eigentlich gibt es als Entschädigung für 3 ausgefallene Podcast-Folgen bald ein 11-stündiges Hörbuch. Mit meinem Gelaber.
Wo nur also, du laberst. Wie schön.
Ja, wo ihr 11 Stunden lang meiner lieblichen Stimme lauschen könnt. Ich meine, gibt es Besseres? Das heißt, eigentlich ist das doch Entschädigung genug, oder? Ich meine, was sind schon 3 Podcast-Folgen gegen 11 Stunden Hörbuch? Also versuchen wir es mal damit zu verpacken. Einziges Problem an der Sache, und ihr hört schon Stichwort 11 Stunden, also es ist jetzt nicht nur eine Kurzgeschichte gewesen, ist vielleicht eher eine längere Geschichte gewesen. Ich hatte nur 2 Wochen Zeit. Die Anfrage kam rein und dann hieß es plötzlich hier, hast du Zeit, hast du Lust? Und ich nur so, ja, natürlich, na klar, wann ist denn Deadline? Ja, wenn du es in den nächsten 14 Tagen schaffst, wäre das schon super. Und es waren halt einfach 700 Seiten. Ja, und da ich natürlich nicht Nein sagen kann, also auch so rein organisatorisch, aber auch rein mental nicht, ich lerne das noch irgendwann demnächst. Ich bin ja erst 31.
Ja, du bist 31, verdammt.
Ja, verdammt. Ich weiß, wir haben es alle
du
verpasst.
Du hast dazwischen Geburtstag.
Ja,
nein.
Auch das haben wir verpasst, denn, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diesen Auftrag natürlich angenommen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, aber er hat mich schon wirklich an meine Grenzen gebracht, denn ich hatte jetzt nicht auch wirklich nur frei. Also ich habe das natürlich trotzdem durchgezogen, aber es war schon echt, sagen wir mal, euphemistisch gesagt, sportlich. Wenn nicht sogar der Untergang für meine...
Eher so ultramarathonmäßig.
Absolut, eher so ein bisschen Überforderung, aber egal. Ich habe es hingekriegt und das ist die Hauptsache. Und dementsprechend ist mein Geburtstag auch maximal ins Wasser gefallen, denn ich hatte genau in dieser Zeit meinen Geburtstag und ich habe den ganz bewusst dieses Jahr ausfallen lassen. Ich habe schon am Tag davor gesagt, Leute, ich werde morgen nicht erreichbar sein. Ich habe mein Handy aus, ich bin im Tonstudio, ich bin nicht erreichbar. Und so war es auch. Was auch ein bisschen traurig ist, weil dementsprechend ist dieses Jahr bisher mein Geburtstag. Also Schatzi, eigentlich bin ich noch nicht 31. Eigentlich okay. Habe ich noch gar nicht
erst
Geburtstag
gehabt.
Erst bist du
Mitte August dann 31,
genau.
Oder was?
Ich werde nämlich dann natürlich den Geburtstag dieses Jahr auch nochmal nachfeiern. Und ich habe vor, wie letztes Jahr wieder ein Krimi-Dinner zu veranstalten. Ich habe auch schon ein gewisses Krimi-Dinner-Paket im Auge. Und dieses Mal, wenn ich das wirklich auch auswählen werde, wird es nicht wie letztes Jahr in die 20er Jahre gehen, sondern in die eventuell 60er Jahre und in ein Grand Hotel, maybe, baby. Und das soll Mitte August stattfinden. Dementsprechend werde ich da dann einfach erst 31. Wollen wir das hiermit mal so festhalten, Schatzi?
Okay, ja.
Weil so richtig Geburtstag hatte ich halt wirklich noch nicht. Und ich finde, solange man seinen Geburtstag noch nicht gefeiert hat, ist man auch noch nicht älter geworden.
Funktioniert das so? Gut, ja.
Ich finde, das ist nur logisch. Man wird immer erst ein Jahr älter, wenn man wirklich auch ordentlich darauf anstößt, im Kreise von lieben Menschen. Und dementsprechend habe ich einfach noch gar nicht Geburtstag gehabt.
Okay, das wird dann Mitte August passieren, übrigens.
Alles klar. Also Leute,
in einem Monat erst.
Genau. Momentan bin ich quasi noch 30 und da darf man ja auch noch im Nein sagen, sich üben. Auf jeden Fall, was erschwerend zu diesen 2 Wochen noch hinzukam, war Folgendes. Und zwar nicht nur die 2 Wochen an sich waren schon sportlich genug, sondern was natürlich auch wie bei einer guten Extremsportlerin, da muss ja auch immer noch eine Hürde oben drauf kommen. Da reichen ja noch nicht 3 Herausforderungen auf einmal. Nee, ich bin natürlich auch noch krank geworden. Natürlich, na klar, wie sollte es auch anders sein? Ich meine, ganz ehrlich, als hätte mein Körper anderes zu tun. Und ich habe leider den Hurricane-Schnupfen mir dann auch noch eingefangen, den Schatzi in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, eventuell akustisch wahrnehmbar schon hatte. Als ich die dann geschnitten habe, habe ich auch gehört, uiuiui, da klingt jemand aber arg verschnupft. Und ja, also Hurricane, so schön es war, und es ist nach wie vor natürlich auch einfach schön gewesen, aber irgendwie waren danach alle krank. Also es war nicht so wie so ein Superspreader-Event, wie letztes Jahr die Fusion zum Beispiel, wie alle dann danach mit Corona nach Hause gekommen sind. So schlimm war es nicht. Aber es war schon so, dass wirklich super viele danach erkältet waren. Also auch du hattest ja einen krassen Schnupfen dann schon am letzten Tag so und dann auf jeden Fall auch, als du nach Hause gekommen bist.
Ja, das hatte ich.
Genau. Und ich weiß auch noch, wie ich auf der Rückfahrt im Zug saß und um mich rum alle krank. Alle fett erkältet. Also jetzt nicht schlimm krank, aber halt einfach fett erkältet. Und ich dachte mir damals schon, okay, wow, also wenn ich jetzt nicht auch dann demnächst krank werde, dann soll bitte der Papst mich heilig sprechen, weil dann ist ein Wunder geschehen. Ja, also ich kann schon mal hiermit Entwarnung geben, das mit dem heilig sprechen, das dauert noch. Noch bin ich nicht Mutter Laurentia oder wer auch immer.
Nein, die heilige Laura von den Schlammteichen, das wissen wir doch alle.
Die heilige Laura der Schlammteiche, Grüße gehen raus an Ehrenfrau Julia, falls du das hörst. Wir sind in Gedanken bei dir. Und für alle, die jetzt kein Wort verstehen, hört doch mal in keine Ahnung welche Folge zurück rein. Das war nämlich
das schon mal erklärt.
Das war der Text, der über mich in der Abi-Zeitung geschrieben wurde, weil wir immer uns gegenseitig Texte schreiben sollten. Das heißt, sehr nahestehende Menschen, also gute Freunde, gute Freundinnen, haben jeweils einen Text über einen geschrieben. Also man musste nicht seinen eigenen Text in der Abi-Zeitung schreiben und für jede Person, jeden Absolventin gab es eine Seite und ja, über mich wurde ein Text geschrieben, der voll den Titel enthielt, die heilige Laura der Schlammteiche und ja, es ist eine, ihr werdet sofort gemerkt haben, natürlich, na klar, es erübrigt sich das zu erklären, aber es ist natürlich eine Analogie auf Brechts heilige Johanna der Schlachthöfe, natürlich, na klar, ihr habt es alle erkannt, ich weiß doch ganz genau.
Es war übrigens ein Drama in 5 Akten, glaube ich, oder?
Oder in 3. Auf jeden Fall war es ein Drama. So viel ist klar. Und Schlammteiche ist eine Analogie auf unseren Heimatort. Maybe Baby, Süddeutsche Pampa, aus dem Schatzi und ich kommen. Da müsstet ihr jetzt mal ganz tief in die Recherche einsteigen. Also wer das rausfindet.
Ja, wenn ihr das findet, herzlichen Glückwunsch.
Wenn ihr das findet, dann schreibt uns und dann gewinnt ihr einen Preis. Und diesmal meine ich es ernst. Wer das rausfindet, wo sich besagte Schlammteiche in der Süddeutschen Pampa befinden und was es für ein Skandal sich dahinter verbirgt, Leute, wir laden euch live in die Folge ein. Wer das rausfindet, meldet euch bei uns. Ihr seid Gast in der nächsten Folge. Versprochen. So, auf jeden Fall, das war so der Aufhänger. Und ja, eigentlich bin ich längst schon heilig. Da braucht der Papst gar nicht mehr vorbeikommen. Das eben. Ich wurde schon in der Abi-Zeitung heilig gesprochen und dementsprechend, ja, bin aber auch ich als heilige Laura nicht gefeit vor irgendwelchen Hurricane-Schnupfensens. Und natürlich habe ich dann auch schon am Tag nach dem Festival auch ein leichtes Halskratzen verspürt. Und dann am nächsten Tag noch ein viel größeres und dann kam zur selben Zeit diese Hörbuchanfrage rein. Und natürlich wurde aus dieser leichten Erkältung dann noch eine kleine feine Kehlkopfentzündung. Natürlich, na klar, wie sollte es auch anders sein? Ironie des Schicksals war mal wieder on fleek. Ja, dementsprechend Kehlkopf erkrankt, saß ich dann zu Hause und habe mich fiebrig, im wahrsten Sinne des Wortes, auf meine Hörbuchaufnahmen vorbereitet. Und das war also wirklich, ich sag euch, wie es ist, das war ein Ritt. Das war ein Teufelsritt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu habe ich tatsächlich auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht, denn Schatzi, Stichwort Überdosis.
Oh nein, Laura.
Ja, pass auf.
Wir haben doch über das Codein schon geredet.
Nein, pass auf, Schatzi, viel besser, viel, viel besser. Leute, also ja, ich habe auch in dieser Zeit, als wäre dieser Stress und diese Krankheit und dieses Fieber und dies, das, nicht schon Aufregung genug. Ich habe auch noch, mein Körper hat auch noch Erfahrung mit einer weiteren Herausforderung machen dürfen. Und Leute, wirklich, lasst euch das gesagt sein. Vergesst Codein. Vergesst Paracodin-Tropfen. Vergesst Morphium. Vergesst das alles. Es gibt noch was viel Krasseres. Schatzi, da kommst du nie drauf.
Ja, nee. Aber wenn ich auch noch eine Story aus meinem Leben erzählen darf in diesem Podcast, könnte ich in der Richtung anknüpfen. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Alles klar, also gleich kommt Schatzis Drogentrip-Stories noch. Aber jetzt kommt erstmal noch der krasseste Drogentrip, den ich parallel, ich will es gar nicht auf eine, ich will hier nichts ranken hier. Es war quasi gleich schlimm wie die Codeinvergiftung. Leute, wenn ich euch vor einer Sache warnen darf in diesem Leben, dann ist es Salbeitee. Und ja, ich möchte.
Salbeitee.
Schatzi, bitte, bevor hier. So, jetzt, Leute, bevor ich rede hier kein Wort weiter, bevor ihr nicht alle, und damit meine ich dich inklusive, Schatzi, einmal aber sowas von schön, das Endgerät eures Vertrauens in die Hand nehmt und da bitte einmal richtig schön eintippt: Salbei giftig. Und dann erst rede ich weiter.
Für Katzen oder für Hunde?
Für Menschen. Alter. Ich fäll direkt mein Handy runter.
Okay. Salbei schmackhaft und nützlich, aber auch giftig. Salbei wird seit dem Altertum geschätzt als wirksame Heilpflanze, die so manches Leiden lindert. Diese Heilkraft basiert auf einer Vielzahl wertvoller Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Gerb- und Bitterstoffe. Vollkommen unbedenklich ist der Genuss von Salbei freilich nicht. Es sind ausgerechnet die natürlichen Wirkstoffe, die eine Überdosis ins Gegenteil umschlagen. Auf einen Blick. Ist Salbei in großen Mengen giftig? Salbei kann in hohen Dosen giftig sein, da seine Inhaltsstoffe wie Tuchrone, Cineol und Bitterstoffe bei Überdosierung Schwindel, Halluzination, Atemwegsreizung, Übelkeit und Erbrechen verursachen können. Eine tägliche Menge von 6 Blättern oder mehr gilt als toxisch. Thujone verursachen Schwindel, Halluzinationen und epileptische Anfälle. Das ätherische Öl Cineol schädigt das zentrale Nervensystem und die Atemwege. Bitterstoffe lösen Übelkeit und Erbrechen aus. Während Salbei in kleinen Mengen der Gesundheit gut tut, gilt eine tägliche Menge von 6 Blättern oder mehr als toxisch. Das trifft in erster Linie auf Tee zu, der nicht über längere Zeit getrunken werden sollte. Schwangeren wird aus Vorsichtsgründen geraten, prinzipiell auf den Verzehr von Salbei zu verzichten, um keine vorzeitigen Wehen auszulösen.
Danke an meine Außenkorrespondentin, an meine Wissenschaftsaußenkorrespondentin in Köln. Danke für diesen erfrischenden und erhellenden Beitrag. Und ja,
Halluzination. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Was?
Ja, genau so. Halluzination. Also ich sag mal so, Leute. Nachdem ich da an dem, also ich war an einem Samstag beim HNO-Arzt, der mir dann sagte, ja, ist eine beginnende Kehlkopfentzündung. Aber wenn ich jetzt noch ein paar Täglein die Klappe halte und schön alles immer befeuchte, sprich Salbeitee trinken, hat er als allererstes genannt, und dann noch schön inhalieren dies, das, dann kriegen wir das wieder in den Griff und dann kann ich rechtzeitig anfangen, wieder zu sprechen. So,
aber
Leute,
meine liebste Schwester, hast es halt mal wieder übertrieben.
Also ich lebe ja nach dem Motto, viel hilft viel. Das wissen wir ja jetzt inzwischen auch schon alle.
Hast du nicht ein wunderbares Schaubühne-Plakat rumhängen, wo drauf steht, für Genuss in Maßen bin ich nicht gemacht oder so?
Oh mein Gott, scheiße, das fällt mir jetzt erst ein. Ich habe in meiner Wohnung ein Plakat hängen, da steht drauf, für Genuss in Maßen habe ich kein Talent. Für Genuss in Maßen habe ich kein Talent. Und erst jetzt wird mir bewusst, wie sehr das auf mein Leben zutrifft.
Das hängt über deinem Sofa.
Scheiße. Ja, also ich sag mal so viel. Wenn ihr einer Sprecherin zwei Sachen sagt, nämlich erstens, sie haben eine beginnende Kehlkopfentzündung und zweitens, ja, aber wenn sie jetzt erstmal Salbeitee trinken, dann kriegen wir das schon wieder hin, dann können sie nächste Woche ihr Hörbuch schon einsprechen. Leute, ich glaub doch nicht wirklich, also beziehungsweise, da könnt ihr mir glauben, wie ich hier Salbeitee, also ich bestand nur noch aus Salbeitee. Ich bin nach Hause, ich habe wirklich mehrere Tage am Stück, sagen wir es eine knappe Woche, weil danach ging es abwärts. Ich habe quasi eine knappe Woche lang täglich, literweise Salbeitee getrunken. Und Schatzi, du weißt, wie viel ich trinken kann und wie viel Tee ich vor allem täglich konsumiere.
6 Blätter am Tag, ne?
Weil
6 Blätter.
Das Tee in Tee steht nämlich für täglich bei mir. Und da wird wirklich literweise getrunken. Und ja, ich habe auch in anderen Magazinen gelesen, hieß es, also ja, das hätte man mir vielleicht auch mal früher sagen sollen. Hallo, das sollte man bitte mal auf die Packungsbeilage draufschreiben, auf so eine Salbeitee-Packung aus der Apotheke, dass man maximal 3 Tassen davon trinken darf. Ich sag mal so, ich habe innerhalb von wenigen Tagen eine komplette Salbeitee-Packung aus der Apotheke entleert, aufgetrunken.
Ja, ist schädigend fürs Nervensystem,
also,
ne?
Also, ich habe innerhalb von einer Woche 2 komplette Packungen Salbeitee aus der Apotheke getrunken. Und ja, ich habe den natürlich auch nicht nur 6 Minuten ziehen lassen. Ich lasse den ja immer bis nach Jerusalem ziehen. Und wenn ich ihn ausgetrunken habe, dann mache ich nur den nächsten Teebeutel oben drauf und gieße dann
ja,
aber
ist super,
auch noch den...
Das ist richtig, sicher richtig geil für die Giftstoffe da drin.
Ich hatte am Ende des Tages 7 Teebeutel in meiner Tasse, die ich immer wieder frisch aufgegossen habe. Und ja, ich meine, meiner Stimme ging es zwar irgendwie nach einer Weile wieder besser. Ich habe dann auch angefangen aufzunehmen. Aber ich habe mich irgendwie immer noch krank gefühlt. Ich habe mich fiebrig gefühlt. Mir war schlecht. Leute, ich meine, gut, wenn ich Stress habe, mein Magen, ey, ich habe nichts mehr hinterfragt. Ich dachte, das ist psychosomatisch, das ist der Stress. Was soll ich machen? Aber irgendwann wurde es nicht mehr besser. Und es gab dann wirklich einen Punkt, wo ich mit Schüttelfrost und Krämpfen im Bett lag und dachte, okay, wow, jetzt dreht mein Körper völlig am Rad. Der Stress tut mir nicht gut, der Infekt ist wieder hochgekommen. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle leider die Welt verlassen. Ich glaube, ich sterbe jetzt einfach. Also wirklich, ich lag, ohne Scheiß, ich hatte wirklich Fieber, Schüttelfrost und Krämpfe. Und das alles wegen Salbeitee.
Wie bist du denn dann drauf gekommen, dass das vielleicht der Salbeitee war?
Ja, da möchte ich gerne einen kleinen, feinen Shutout an dieser Stelle mal wieder machen. Und zwar an den besten Sprecherzieher, den diese Welt jemals gesehen hat. Manuel Finke, Grüße gehen raus an dich. Du bist der einzig Wahre, du bist der Beste, du bist der Tollste. Und er ist auch die Person, an die ich mich in meiner größten Verzweiflung gewendet habe, als ich dachte, okay, scheiße, ich bin hier immer noch stimmkrank. Was soll ich tun? Hilfe. Und dann habe ich meinem ehemaligen Sprecherzieher oder jetzt immer noch, er ist der Sprecherzieher meines Vertrauens,
jetzt, ne?
Mein Sprechcoach meines Vertrauens, habe ich geschrieben. Der hat mir leider erst 2 Tage später geantwortet, weil er zu dem Zeitpunkt sich auf der Fusion befand. Nicht privat natürlich,
so, sondern
er ist einfach zu cool und hat da sogar, er ist aufgetreten auf der Fusion. Natürlich, na klar, was auch sonst. Auf jeden Fall hatte er einen kleinen Gig auf der Fusion und hat mir dann erst 2 Tage später geantwortet. Er hat mir dann am Montag geantwortet. Das war dann der Montag nach dem Samstag, nachdem ich eine Woche lang 2 Packungen Salbeitee getrunken hatte und dann an dem Samstag mit Schüttelfrost und Krämpfen im Bett lag. Und da ich dann eh nichts mehr so wirklich zu mir nehmen konnte, habe ich dann auch das mit dem Salbeitee gezwungenermaßen reduziert gehabt. Und auf jeden Fall hatte er mir dann irgendwann geantwortet und unter anderem auch gesagt, ja und übrigens das mit dem Salbeitee, weil ich hatte ihm halt auch geschrieben, hier der Arzt hat gesagt, ich soll Salbeitee trinken, dann geht es schon wieder, aber irgendwie fühlt sich trotzdem alles immer noch scheiße an. Und dann hat er eben gesagt, ja und übrigens das mit dem Salbeitee, please, don't do it, weil ich hatte das auch schon mal, da hatte ich auch eine Kehlkopfentzündung und da habe ich auch literweise Salbeitee getrunken und dann habe ich irgendwann so hardcore krasse Gliederschmerzen bekommen und dachte, ich muss sterben und dann habe ich rausgefunden, dass da einfach so ein Giftstoff in diesem scheiß Salbeitee drin ist, der einen einfach vergiftet. Also bitte, bitte Finger weg vom Salbeitee, please, please. Und da muss ich sagen, ja, danke für den Hinweis, er kam leider ein paar Tage zu spät. Aber ich glaube, oh da Gott. Muss vielleicht jeder Sprecher, jede Sprecherin muss da vielleicht einmal im Leben durch.
Es klingt so, ne?
Also es klingt so, als würde jeder Sprecherin einmal an diesen Punkt kommen, wo man in irgendeiner wichtigen Situation leider eine kleine feine Kehlkopfentzündung kriegt und denkt, okay, wenn ich jetzt einfach nur eine Woche lang jeden Tag 15 Liter Salbeitee trinke, dann wird es schon wieder gut werden. Und dann liegt man eine Woche später leider mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen im Bett und denkt sich, gar nichts ist gut geworden und hat sich leider an Salbeitee eine kleine feine Vergiftung geholt. Ich sag, wie es ist, Leute.
Gott, das Sprecherleben ist schon hart, denn ich habe gestern dich zitiert. Ich war D&D spielen den ganzen Sonntag lang. Unser Spielleiter hat auch Probleme mit der Stimme gerade, auch so nebenhöhlenbedingt. Und dann meinten wir, ob er nicht einen Tee möchte. Was für einen Tee er denn will? Ja, das ist ihm egal, irgendwie Pfefferminz oder Kräutertee. Und dann habe ich gesagt, Pfefferminztee ist ganz schlecht für die Stimme. Kein Pfefferminztee bei Heiserkeit. Und dann hat er einen Salbeitee gekriegt, aber nur einen.
Ja, weil Menthol trocknet aus. Menthol trocknet die Schleimhäute aus, genau wie Kamille, Leute. Deswegen, wenn ihr Probleme, wenn ihr Halsschmerzen habt oder sogar heiser seid, dann Finger weg von Menthol und von Kamille.
Also dann lieber Salbeitee, aber in Maßen.
Ja, dann lieber Salbeitee, aber bitte auch nur maximal 3 Tassen am Tag. Und auch nicht über einen längeren Zeitraum. Wobei ich habe da natürlich auch irgendwann gegoogelt, Salbeitee giftig, ab wann hat man eine Überdosis? Weil dann steht dann auch, Schatzi, da steht halt auch wirklich da, dass das am Ende des Tages, wenn man das über einen längeren Zeitraum konsumiert, dass das lange anbleiben, nennt sich das unwiderrufliche Schäden, Langzeitschäden.
Langzeitschäden, ja, da steht ja irgendwas hier von Schädigen des zentralen Nervensystems und der Atemwege, also.
Genau, Schädigungen und zwar unwiderrufliche Schädigungen am zentralen Nervensystem. Ja, und dann habe ich mich halt gefragt, was bedeutet denn im Volksmund über einen längeren Zeitraum? Ist es schon eine Woche?
Ja, ich glaube schon Monate. Nein.
Okay, gut. Also meinst du, ich bin der Schädigung meines zentralen Nervensystems, also soweit wie es nicht eh schon geschädigt ist, gerade noch von der Schippe gesprungen, von der Klippe gesprungen?
Das klingt so, ja.
Ja, also Leute, das wäre mein Lifehack der heutigen Folge. Wenn Salbeitee sein muss, dann bitte in Maßen und nicht in Massen, so wie ich.
Ja, ist kein Talent.
Ja, denn für Genuss in Maßen habe ich kein Talent. So sieht's nämlich aus.
Ich würde es gar nicht schaffen, mehr als 3 Tassen Salbeitee am Tag zu trinken. Gott. Also Salbeibonbons gehen, aber Salbeitee? Ha, weiß ich nicht. Also, ha, das ist schwierig. Aber ich bin eh nicht so der Kräutertee-Trinker. Möchtest du doch was dazu sagen, Schatzi? Wartest du jetzt auf ein Schweinchen, Babe?
Ich möchte überhaupt gar nichts mehr dazu sagen. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte für den heutigen Tag. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass du auch irgendeine Überdosis-Story auch noch im Ärmelchen hast, Schatzi.
Nein, es war keine Überdosis-Story, aber ich dachte, ich könnte auch was Nettes erzählen hier. Und zwar dachte ich, ich kehre mal zu den Grundfesten dieses Podcasts zurück. Über was können wir immer reden?
Okay, was sind die Grundfesten unseres Podcasts? Also, wir haben folgende Themen als unsere Spezialthemen auserkoren. Die Oscarverleihung und Essen. Du willst über Essen reden. Über Essen können wir immer reden. Wir haben schon sehr lange keinen BuzzFeed-Quiz mehr gemacht und ja, das ist auch gut so. Aber trotzdem können wir immer über Essen reden. Ja, Schatzi war letztes Wochenende bei irgendeinem krassen Dinner. Ich wache sonntagmorgens aus meinen schlaflosen Träumen auf. Gibt's das? Egal, ihr wisst, was ich meine. Und sehe auf meinem Handy irgendwie so 27,5 Bilder von irgendeinem fancy Dinner und das war's. Kein Kontext dazu, wer, wann, wie, wo, weshalb, wieso, warum, gar nichts, bis heute nicht. Aber es waren geile Fotos von geilem Essen. Schatzi, ich bitte um Aufklärung.
Alles klar, pass auf, Aufklärung. Ich war am Freitagabend, war das, auf dem Dinner von Hofliebe Organic, heißen die. Das ist ein Koch, also mehrere Köche, die sich zusammengeschlossen haben. Und die haben Catering und haben vor dem Basecamp in Bonn einen kleinen Essensstand, wo sie Mittagsmenü machen. Aber hauptsächlich ist das Catering und die arbeiten, ich glaube, Leinhof heißt der in Alfter. Das ist ein kompletter Biohof. Mit dem arbeiten die zusammen und da kriegen sie auch die meisten ihrer Zutaten her, wo sie dann eben Bio-Catering betreiben und dieses Mittagsmenü. Und die machen aber auch ab und zu Fine Dining. Zwar draußen, also man sitzt quasi auf besseren Bierbänken, aber es ist Fine Dining. Und ein Freund von mir, der liebe Tommy, der hat schon mehrfach bei Märkten, die die organisiert haben, auch vor dem Basecamp Bonn. Tommy macht Schmuck, ist Goldschmied und auf diesen Märkten hat er schon öfter ausgestellt und kennt da die Leute, die diese Hofliebe Organic Menschen organisieren, diese Märkte. Und da kam die dann Connection zustande, dass dann irgendwie angefragt wurde bei unserem Freundeskreis, hey, die machen hier Fine Dining an dem und dem Freitag, das war schon vor anderthalb Monaten, wollt ihr da mitkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte da mitkommen. Und das war jetzt am Freitag. Und es war angesagt irgendwie, es wird 5 Gänge geben, am Ende waren es 8, die es zu essen gab. Und es war ein sehr cooles Erlebnis und ich habe natürlich von allem ein Foto gemacht und das dann sogar mit Beschreibung in die Familiengruppe geschickt, damit ich daran teilhaben lassen kann, denn sonst werde ich sicher gegrillt, was genau es gab und damit ich mich dann noch dran erinnern kann, was es gab, habe ich das alles fotografisch mit aufgenommen.
Ja, geil, Schatzi. Dann, da uns jetzt Fotos in diesem auditiven Medium des Podcasts herzlich wenig bringen, hol uns doch mal rein ins, wie heißen die, Organic, also ist es ins Grüne, ins organisch grünfarbene Gummibötchen. Des heutigen Tages, Biomülltonnenfarbene Gummibötchen.
Bitte.
Des heutigen Tages. Was gab's? Wie hast du es empfunden? Was waren deine Highlights? Was waren deine Lowlights? Wie viel Kochlöffel gibst du diesem Menü?
Also, man muss noch dazu sagen, dass es auch komplett vegetarisch war. Und es gab auch die Option für vegan. Also, es war bio, vegetarisch oder auch vegan, konnte man auch anmelden. Auf der Karte steht von oben nach unten drauf grüne Grüße, Caesar Salad 2.0, Wald und Feld, Paprika hoch 2, Fire to Burn, Very Berry und Shabiat Espresso und Tschö.
Weißt du, was ich diesbezüglich äußerst interessant finde?
Nein, weiß ich nicht.
Wie sich die Rhetorik der Haute Cuisine über die Jahre verändert hat. Denn, also wahrscheinlich ist es auch nur eine Trendsache, wie alles irgendwie Trends sind. Aber wenn wir mal irgendwie 20 Jahre zurückgehen oder so, so in die Zeit, in der ich nein, okay, da war ich noch sehr klein, aber trotzdem so einige Jahre zurückgehen, da war ja noch auf einer Speisekarte von einem 5-Sterne-Restaurant oder was weiß ich, stand da drauf Kohlrabi-Süppchen an Weinbeerschaum mit Pesto-Creme unter Meerrettich-Soufflé an Himbeerschaum-Essig-Dressing über Brotkrumen-Samen-Bett auf sonst irgendetwas. Also da war dann so eine sehr kleistsche Rhetorik am Start. Da war viel mehr
ganz,
viel mit
ganz wichtig,
über, unter und zwischen gearbeitet. Genau.
Wir haben in unserem Heimatdorf gab es ganz lange ein Restaurant, was einen Stern hatte oder auf jeden Fall sehr Fine Dining hoch war. Und ich habe mir da mit einer Freundin immer einen großen Spaß dran gemacht, da auf dem Weg von meinem Haus zu ihrem Haus dran vorbeizufahren und auf die Karte zu gucken und uns da haben die immer das Menü rausgehängt. Was für eine Wachtel auf was, an was für Dingen, auf was für hier gerade präsentiert wird. Weil wir das immer so rhetorisch lustig fanden, wie das erklärt wurde. Also immer an und auf und so.
Ich habe das auch gemacht. Also ich meine, wenn man in so einem kleinen Dorf wohnt, da hat man nicht viel Auswahl an Freizeitbeschäftigung. Da ist dann halt eine tägliche Freizeitbeschäftigung an diesem Restaurant vorbeilaufen und die Karte abzuchecken. Und ich bin da auch immer mit meiner besten Freundin vorbeigesteppt. Und ich weiß noch wie heute, wie ich dort den Schock meines Lebens bekommen habe. Denn da war eines Tages auf der Speisekarte drauf gestanden Stubenküken. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich dachte, das ist, ich hoffe, das ist eine Umschreibung für ein Gebäck oder irgendwie
Nein,
sowas.
Nein, das ist ein echtes Küken.
Wie Windbeutel oder wie Klausemann. Ein Klausemann ist ja auch kein Klausemann in der Hinsicht. Das ist ja auch ein Hefeteig. Und ich bin wirklich nach Hause. Ich war da 10 oder so, keine Ahnung. Und oder vielleicht sogar älter. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich bin nach Hause und habe unsere Mutter wirklich schockiert gefragt, Mama, bitte sag mir, dass Stubenküken irgendeine Umschreibung für irgendein Gericht ist, aber nicht ein echtes Stubenküken. Ja, und also ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt eh schon kein Fleisch mehr gegessen, aber das wäre ansonsten der Auslöser gewesen, zur Vegetarierin zu mutieren.
Ja, Küken, ja, sie sind nicht mehr ganz so kükig, wie man sich ein Küken vorstellt, aber doch schon noch relativ klein. Nee, hier keine Gefahr. Du, worauf du raus wolltest, ist, dass das jetzt nicht mehr an, auf und um ist, sondern dass man einfach irgendwie so coole Ein-Wort- oder Zwei-Wort-Beschreibungen hat und sich dann denkt, was zur Hölle, wir haben auch.
Genau, also
Schatzi,
lass mich ganz kurz ausreden, weil es ist tatsächlich so, ich habe nämlich meinen allerbesten Freund letzten Winter zum Essen einladen wollen und da hat er mir auch so ein paar Restaurants vorgeschlagen, wo man so hingehen könnte und es war auch so gut bürgerliche, gehobene Küche in Berlin und da war auch ein so, ich glaube, das waren sogar ähnliche Leute, das waren die Leute von dir nur in Berlin, die haben auch so ein fancy Organic Restaurant hier und da standen halt wirklich, das war von Kleist, ging es halt rüber zu Elfriede Jelinek oder irgendwie so, da standen halt nur noch einzelne Worte, ne? Da steht wirklich nur Mohrrübe, Meerrettich, Rote Beete,
das war's schon.
Vollkornbrot. Oder so. Da wird hier nur noch fragmentarisch so die rudimentärsten Informationen rausgegeben. Während es vor 10 Jahren da noch so ein halber Roman auf der Speisekarte stand, steht da jetzt halt wirklich nur noch so 3 Begriffe. Das finde ich schon eine bemerkenswerte Beobachtung.
Wir haben uns auch einen sehr großen Spaß draus gemacht. Das Fire to Burn einfach klingt wie so eine schlechte skandinavische Metalband. Es ist auch Fire 2 Burn, die irgendwie in seltsamen Kostümen auf der Bühne stehen und ihre erste LP hat 2 Songs, nämlich Fire und Burn. Und die Schrift, das Logo sieht aus, als hätte man einfach irgendwelche Stöcke an eine Wand gestellt. Also wir hatten sehr viel Spaß.
Ja, ich sag nur Blood and Glitter, Schatzi. Das
Blood and Glitter.
Das wäre auch eine solide Beschreibung für irgendeinen so Organic-Menü-Gang.
Ja, aber nicht vegetarisch.
Nee, stimmt. Das wäre dann eher so ein Steak mit irgendwie so gesprenkeltem Blattgold oben drüber oder so.
Genau. Also das erste waren die grünen Grüße. Das war Zucchini in dreierlei Art, nämlich gegrillt als Pesto und als Salat, also oben so eine Scheibe eingerollt, mariniert. Ein Rucola-Blatt obendrauf, das war der Gruß aus der Küche quasi. Das war auch sehr cool. Der Hendrik heißt der, glaube ich. Der hat uns dann jeden Gang erklärt. Also er hat dann immer gesagt, was es ist und worum es sich handelt und so. Und hat auch dann gesagt, ja, eigentlich wollten wir das und das machen, aber das gab es einfach, das haben wir nicht in Bio gekriegt. Und deswegen mussten wir jetzt dann was anderes nehmen. Das war ganz spannend. Also das erste war Zucchini, weil Zucchini ist ja gerade, wächst ja gerade überall wie blöd und man muss unbedingt den Zucchini wegbekommen.
Ich liebe Zucchini, ja. Also das hätte ich sehr gefeiert.
Das zweite war dann Caesar Salad 2.0. Das war, jeder hat so einen halben kleinen Kopf Mini-Romana-Salat bekommen. Dann gab es da Salatwürfel, also war wirklich pürierter Salat mit Agar-Agar zu einem Würfel produziert. Es war spannend. Also das Agar-Agar finde ich textuell doch eine Challenge, muss ich sagen.
Ja, hol uns mal rein weiter ins Organic-Boot. Was ist nochmal Agar-Agar eigentlich genau?
Agar-Agar ist quasi die vegane Gelatine. Das ist aus einer Alge und das bindet halt Sachen auch ab. Das wird dann auch so glibberig, aber es wird so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so körnig glibberig. Also es hat eine ganz andere Konsistenz als Gelatine. Gelatine wird ja eher so elastisch, wenn du dann drauf beißt. Und das ist eher, es hat keinen Widerstand. Es ist einfach nur so gestockt. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären könnte. Es war auf jeden Fall Würfel, die einfach nur nach Salat geschmeckt haben, aber würfelig waren. So, fürs Erlebnis. Dann hatten sie 2 Mayonnaisen, einmal mit Nori und einmal mit Knoblauch gemacht, auf dem Salat drauf. Und frittierte Kapern. Und dann gab es dazu ein kleines Kohlrabi-Schnitzel. Was aber nicht einfach nur Kohlrabi geschnitten und frittiert war, sondern die haben das irgendwie klein gehackt. Das ist auch mehr auch wie die Konsistenz von einem Hähnchen oder sowas hatte. Und dann so ein kleiner Taler frittiert. Also der Kohlrabi-Taler war auf jeden Fall absolutes Highlight auf dem Teller. Achso, und dann gab es noch Parmesan-Crisps. Knusprig gemachten Parmesan dann obendrauf noch verstreut. Das ist Caesar Salad, hat ja auch Parmesan drauf. Viele Komponenten auf einem kleinen Teller.
Ja, es klingt crazy. Geschmacksexplosion 3.0 irgendwie so. Ich muss ja sagen, ich kenne mich mit Caesar Salad gar nicht so gut aus, weil der ja meistens mit Fleisch ist. Und deswegen kann ich den selten essen, weil ich glaube, an sich finde ich den eigentlich ganz geil. Aber halt nicht unvegetarisch. Aber das, was du da beschreibst hier irgendwie, das auch gerade von hier, von Konsistenz her oder so, das ist wirklich ultimativ crazy.
Das war sehr lecker. Ich fand den Gang gut. Also bis auf diese Salatwürfel, die waren spannend. Aber ich hätte sie jetzt auch nicht gebraucht. Dann gab es als nächstes, jetzt muss ich nachgucken, es glaube ich heißt Wald und Feld. Das war bei den Leuten um mich herum und auch bei mir unser Lieblingsgang. Und zwar war das ein Spinatknödel, war quasi das Hauptteil. Das war auf einem Pilz-Ragout, also, na, ich weiß gar nicht, wie so eine Pilzpaste. Und dann aber auch sortierte Pilze drumherum. Ich glaube, da wollten sie eigentlich Pfifferlinge haben, aber die haben sie noch nicht in vegan bekommen. Und dazu, das war auf einem,
Bio?
War mit Bio, ja.
Also schade, dass sie die Pfifferlinge nicht in vegan bekommen haben. Das finde ich doof.
Verdammt!
Wobei, ist es nicht so, ich habe inzwischen auch rausgefunden, dass viele Sachen tatsächlich gar nicht vegan sind, von denen wir ausgehen, dass sie vegan sind, weil da irgendwelche Tiere mal reingekraxelt sind und dann wurden diese Tiere von den Blüten dieser Frucht aufgegessen. Feigen zum Beispiel sind nicht vegan, weil da eigentlich tote Fliegen drin sind.
Wespe. Das ist die spezielle Feigenwespe, aber die sind ultra mini. Also die sind kleiner als Fruchtfliegen, glaube ich. Also die haben die nicht in Bio bekommen. Auf jeden Fall war es dann mit Käsesoße und Blaubeeren. Und es klingt strange, aber es schmeckt richtig lecker. Diese Pilzfarce mit Käsesoße und Blaubeeren war mega lecker. Und das war für mich das Highlight der Spinatknödel. Ich bin nicht so der riesen Spinatfreak, der war auch sehr lecker. Aber das war auf jeden Fall, wir waren uns einig, das war einer der besten Gänge.
Ja, ich finde es lustig, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen das für eine crazy Combination halten. Ich muss ehrlich sagen, du weißt ja, ich liebe Blaubeeren. Auch die sind übrigens scheinbar bei übermäßigem Verzehr wohl auch irgendwann auf eine Art nicht mehr gesund. Aber das ist mir egal. Auf jeden Fall, von denen hatte ich bisher Gott sei Dank noch nicht allzu große toxische Zustände. Aber die haue ich mir auch oft überall wo rein. Also ich habe oft einfach Blaubeeren da. Ich mache die mir auch in den Salat. Ich esse die auch manchmal so noch zum Käsebrot dazu oder so. Also die Kombination finde ich überhaupt gar nicht ungewöhnlich. Ich stelle die mir äußerst deliziös vor.
Das war sehr lecker. Und Hendrik hat da auch erzählt, dass irgendwie eine Stammkundin kam und meinte, sie war im Urlaub und sie hatte Pilze mit Blaubeeren. Und das muss er unbedingt mal probieren, weil das wäre total lecker. Er meinte, er hatte das ausprobiert und es stimmt, das ist total lecker und daraus ist dann dieses Gericht entstanden. Das nächste Gericht war dann das, was ich eher am ehesten als Lowlight bezeichnen könnte, denn es war Paprika hoch 2.
Ich habe das nur auf der Karte gelesen und dachte schon so, okay, alles klar, ich glaube, da warst du raus. Feindling,
ja, da war ich
Feindling
raus.
Hoch 3 hätte man dieses Gericht wohl eher nennen sollen.
Ja, das stimmt, ja. Und das bestand, was ich sehr, sehr geil fand, es war so Sorbet, also quasi so geschabtes Eis, Basilikum. Das war sehr, sehr lecker, so süßlich Basilikum-Eis. Dann war es mit Kresse, also mit so Brunnenkresse garniert. Das war auch sehr lecker und der Rest war nicht lecker. Das waren nämlich 2 gegrillte so Pimentos. Das sind diese kleinen, grünen, nicht scharfen Paprika. Dann gab es so eine Pesto-Paste, auch aus grüner Paprika. Und das war dann noch auf so einer gegrillten großen einen Spitzpaprika. Also Paprika auf Paprika auf Paprika. Und das Einzige, also ich habe sowohl die gegrillte Spitzpaprika als auch diese Pesto-Paste probiert. Und ich habe bei dieser Pesto-Paste sehr das Gesicht verziehen müssen. Also sonst kann ich ja viel mehr mit Pokerface, das schmeckt mir nicht. Aber das habe ich probiert, es war nur so ein bisschen aus diesem... Nee, es ist halt grüne Paprika, make that. Es ist halt dann auch relativ bitter und dann ist es auch noch sehr paprikaig. Also ich habe das Eis gegessen, die Pimentos haben sich andere Leute geschnappt von meinem Tisch und dann ging der Rest halt zurück. Ich habe dann aber auch gesagt, irgendwie als ich bezahlt habe, sie fragten, wie war es? Ich so, es war total lecker, ich mag halt einfach keine Paprika. Aber ich dachte, ich erkläre das nicht, dass da irgendwie ein Teller zurückkommt und irgendwer das fast nicht gegessen hat und man sich dann fragt, war es scheiße? Und ich so, nein, ich hasse einfach nur Paprika.
Ja, ich meine, wenn man einfach eine Sache nicht mag und aus der besteht das ganze Gericht, was soll man machen, so, ne? Ich mag halt auch keinen Spargel. Wenn mir jemand da so ein Spargelparfait auf Spargelsoufflé auf Spargelsüppchen serviert, da würde ich auch sagen, sorry Leute, aber Ciao. Und ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich gar kein Fan von so grüner Paprika. Also mit den anderen kann ich noch arbeiten zur Not, aber das verstehe ich auch nicht, wieso sich Menschen das antun. Einfach nur bitteres Zeug essen. Also das kann man ja auch gleich auf ein Stück Gras rumkauen oder so. Ich glaube, das hat den gleichen kulinarischen Wert.
Ich muss auch sagen, dass ich nach dem Paprika-Zeug dann auch so ein bisschen Magenschmerzen hatte. Also ich bin auch der Überzeugung, dass ich es auch nicht vertrage und ich deswegen so eklig finde. Ja, das war der Paprikagang, aber es war ja nicht so schlimm, weil es gab ja noch ganz viel anderes. Als nächstes kam dann Fire to Burn und da ist die kleine Connection, die ich zu deiner Story habe, denn dieses Gericht habe ich angefangen zu essen und es hat instant angefangen, meine Lippen zu kribbeln und mein Mund zu kribbeln. Und ich war so, oh scheiße, gegen irgendwas bin ich hier allergisch. Und ich bin ja durchaus gegen andere Sachen so allergisch, dass mir der Hals zuschwillt. Und es war da ein kleiner, aber feiner Adrenalin-Moment, ob das jetzt noch schlimmer wird mit dem Kribbeln und ob mir jetzt dann auch irgendwie der Hals zuschwillt oder ob nur mein Mund kribbelt. Es blieb aber dabei, dass nur mein Mund gekribbelt hat.
Ja, Schatzi, das heißt ja auch nicht umsonst Burn. Das sollte doch bestimmt so sein.
Ja, aber ich habe halt am ganzen Tisch rumgefragt und bei mir am Tisch hat keiner irgendwie gemeint, oh, es ist scharf oder es kribbelt oder so. Gegenüber auch Bekannte von mir, der meinte, es ist ein Pärchen, und sie meint, ja, auch meine Lippen kribbeln auch so ein bisschen. Also sie hat es wohl auch gemerkt. Auf jeden Fall bestand dieses Gericht aus. Ganz unten war ein roter, gebackener Reis, aber es war normaler Reis. Ich glaube, der war einfach nur mit rote Beete gefärbt. Darüber war irgendwie eine Auberginenpaste und da oben war dann eine gegrillte Auberginenscheibe. Und diese gegrillte Auberginenscheibe hatte Hendrik wirklich so in der Mitte, diese Tische waren in so einem Hufeisen aufgestellt und da hatte in der Mitte stand er mit seinem Flammenwerfer und hat die Aubergine da auf dem Blech quasi zwischen den Leuten geburnt mit seinem Fire. Das war obendrauf, da war dann noch eine gebackene Tomate obendrauf und dann gab es da Olivenöl drumrum und einen Jus, der mit so Sojasauce, so süß Sojasoßenmäßig war und dann gab es da Popcorn dazu und dieses Popcorn war irgendwie ganz spannend so mit nordafrikanischen Gewürzen angemacht. Ich kann dir gar nicht sagen, was es genau alles war. Das war auf jeden Fall Fire to Burn.
Und kannst du irgendwie erschließen oder ausmachen, was davon diese Allergie auslösen könnte? Weil wir haben das ja eher so mit so Steinfrüchten und sowas da. Und ich habe das bei Ananas zum Beispiel auch, dass da so ein bisschen alles anfängt zu kribbeln in den Atemwegen aus Allergiegründen. Aber was an der ganzen Sache, die Aubergine, der Reis, was war da die Allergie bei dir, Schatzi?
Also ich glaube, es war irgendwas, was am Popcorn war. Also Aubergine ist jetzt auch nicht so mein Favorit und das vertrage ich auch in großen Mengen nicht wahnsinnig gut. Aber ich glaube, als erstes habe ich das Popcorn gegessen und ich glaube, es muss irgendwas Gewürziges an dem Popcorn gewesen sein, was das ausgelöst hat. Macht jetzt für mich am meisten Sinn. Aber auch das war ein sehr, sehr leckerer Gang. Also war jetzt nicht der beste Gang vom Ganzen, weil Aubergine, aber es war so echt cool. Und es war total spannend, immer so jedes Komponente irgendwie so zu probieren, weil man da doch nicht so oft dieses Fine-Dining-Erlebnis hat, dass da ganz viele unterschiedliche Geschmäcker und ganz viel auf dem Teller passiert, die man dann einzeln probieren kann und dann gemeint zusammen probieren kann, wie das dann zusammenspielt, wenn man sonst eher so Bratkartoffeln- und Schnitzel-Restaurants besucht oder halt irgendwie Asiaten, aber das ist dann ja meistens ein relativ homogener Geschmack und nicht jedes Komponente ist krass für sich auch gesehen. Und dann ging es dann schon zum Nachtisch. Da hatten wir dann schon 1, 2, 3, 4, 5. Ich vergaß. Es gab nicht nur, wir waren dann jetzt bei 5 Gängen, aber es gab auch, als wir ankamen, stand schon was auf dem Tisch, nämlich Bratkartoffeln und selbstgemachte Focaccia. Und dazu gab es so eine Rosmarin-Tomaten-Mayonnaise und eine Oliventampenade. Ich weiß, Oliventampenade ist doppelt gesagt. Das stand schon auf dem Tisch. Das konnte man so, während man saß und gewartet hat, bis es anfing, noch snacken.
Das klingt mega geil. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die Gänge auch für sich wahrscheinlich sehr klein und reduziert waren. Dass man danach wahrscheinlich weniger pappsatt rausgegangen ist, als wenn man irgendwie so fett einfach Schnitzel mit Pommes essen geht oder irgendwie so eine Riesenpizza und dann noch ein Tiramisu hinterher, oder?
Ja, es war halt auch eine lange Veranstaltung. Ich glaube, den ersten Gang gab es um 18.30 Uhr und den letzten um 10. Da isst du ja einfach lang. Und Henrik kam da öfter zu unserem Tisch, weil Tommy eben ihn auch kennt und hat auch gefragt, und hey, wie ist es? Wie findet ihr es? Ist das Timing gut? Sollten wir schneller oder langsamer servieren? Und wir waren uns alle einig, dass es total perfekt war. Das ist den Gang, du hattest irgendwie genug Zeit, den Gang zu essen und dann hast du auch irgendwie nochmal 10 Minütchen auf jeden Fall Luft dazwischen, bis es dann den nächsten Gang gab. Also man hat sich nie irgendwie gestresst gefühlt, sein Essen zu essen. Jeder konnte so langsam essen, wie er wollte. Und dann hat man wieder Zeit zum Quatschen und dann gab es den nächsten Gang. Und wenn du da halt auch 3 Stunden sitzt, hast du auch die Zeit, einfach dann immer einen kleinen Gang zu essen und dann gibt es den nächsten. Weil dann kam nämlich auch der Nachtisch und der war auch wahnsinnig lecker. Das war auch richtig gut und zwar gab es ein Vanilleparfait, einen Beerenstrudel, einen frischen Beerenstrudel, einen kleinen Obstsalat, auch aus Blaubeeren und Erdbeeren auf einem Mandelkrokant und dazu dann noch eine Salzkaramellsoße. Und das war alles ultra lecker. Es war alles wahnsinnig lecker. Alles auf diesem Teller war mächtig. Ich weiß, Laura, weißt du, fehlt die Schokolade.
Ich wollte gerade sagen, mir fehlt noch ein bisschen das Schokoladige und das Keksige. Ich brauche immer noch was zum Beißen und auch die Schokolade. Aber es klingt schon sehr, sehr geil. Und weißt du, woran ich gerade denken muss? Welcher Spruch in unserer Familie da auf jeden Fall kommen würde bei etwas, was du gerade beschrieben hast, was einfach nur mega geil ist?
Nee, ich weiß es gerade nicht.
Zum Inni-Liege.
Ja, auf jeden
also
Fall.
Also das Essen, was du gerade beschrieben hast, generell klingt einfach nach zum Inni-Liege. Und jetzt übersetzt mal bitte schön für alle, die hier
zum
nicht
reinlegen.
Des Alemannischen mächtig sind.
Man könnte sich reinlegen.
Ja, und dieser Spruch ist so ein bisschen geflügeltes Wort in unserer Familie geworden, denn auch unsere Mutter kann ja sehr, sehr gut kochen und ich glaube, das entstand mal bei irgendeinem Fest, das sie gegeben hat, irgendeiner Geburtstagsfeier, wo sie Gäste eingeladen hatte und dann war da eben auch eine Bekannte aus dem Dorf dabei und unser Heimatdorf ist halt schon, wenn man da so wirklich native ist in so einem Dorf, so quasi die Bauerngenerationen ganz weit nach hinten gedacht, sind alle mit dir verwandt, dann spricht man da schon auch tiefstes Alemannisch. Und im tiefsten Alemannisch, yes, wenn dir was richtig gut schmeckt, dann sagt man halt,
das ist zum Inni-Liege.
Das ist quasi, da könnte ich mich reinlegen, Leute. Und das fand unsere Mutter so lustig, dass sie das auch erzählt hat. Und seitdem ist alles, was immer sehr, sehr gut schmeckt, zum Inni-Liege.
Ja, das war es auf jeden Fall. Und dann dachten wir schon, ja, das war jetzt der letzte Gang. Können wir noch mehr davon haben vielleicht? Und dann ging sie aber rum und sagten, ja, hier, wie sieht es denn noch aus? Kaffee oder Espresso? Da habe ich erst gesagt, ich möchte keinen. Und dann hieß es aber, ja, es gibt auch Espresso Macchiato. Okay, na gut, mit dem Espresso Macchiato kann ich mich anfreunden. Das heißt, ich habe einen Espresso Macchiato bestellt. Meine Familie fällt hier erschrocken vom Stuhl, dass ich sowas getan habe. Und auch dieser Kaffee ist von diesem Hof. Da gibt es einen, der selber diesen Kaffee röstet. Den haben sie zusammen mit dem Köchen von Hofliebe Organic haben sie das ausgesucht, was der richtige Kaffee ist und haben sich dadurch Sorten und Röstarten durchprobiert. Und das ist wirklich der krasseste Espresso, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Ich hatte auch noch nicht so viele, weil ich nicht viel Kaffee trinke. Aber das war ein Kaffee, der fruchtig und nach Schokolade geschmeckt hat. Und das muss ja dann richtig krass guter Kaffee sein, wenn der wirklich so unterschiedlichste Noten hat. Also es hat nach Kaffee geschmeckt, aber es war wirklich ultra fruchtig und so im Nachgang sehr schokoladig. Und zu diesem wahnsinnig guten Espresso gab es dann, ich muss es richtig sagen, Shebiat, das ist einer der Köche, ist Syrer. Und hat gesagt, das ist ein Gebäck aus seiner Heimat, das ist ein Blätterteiggebäck mit Pudding gefüllt. Und das ist dann mit Sirup obendrauf, wo auch so Blüten, Rosenblätter dabei waren. Und dann gab es da unten dazu dann aber auch noch einen Obstsalat aus Himbeeren und Blaubeeren und Erdbeeren, aber auch eher so mit Sirup und Blüten, Zitronen angemacht. Das gab es dann noch da hinten drauf, nach dem Dessert, das zweite Dessert. Zum Kaffee.
Mir fällt gerade ein, ich glaube, wir müssen zu Beginn unserer Folge noch eine kleine Triggerwarnung setzen, Schatzi, dass man vielleicht am Ende hungrig sein könnte. Dass man sich vielleicht eine kleine, feine Kleinigkeit zum Snacken schon mal parat legen sollte, weil jetzt spätestens sind, glaube ich, alle gerade hungrig.
Ja, das kann gut sein. Es war mega, mega lecker. Vor allem war das dann so nochmal so eine krasse Überraschung mit diesem, oh, es gibt noch mehr zu essen, es gibt immer noch mehr Nachtisch, wie cool. Und dann saßen wir auch noch ein bisschen länger und haben uns dann auch noch unterhalten und dann haben die auch wirklich angefangen so, ja, wir fahren jetzt eh in Urlaub, haben auch gesagt, also Leute, falls ihr in der Nähe von Bonn seid, da Bock drauf habt, am 18.8., am 18. August, gibt es das nächste Hofliebe Organic Fine Dining. Da sind sie dann aus dem Urlaub zurück. Der eine Koch fährt nach Spanien, der anderen fahren nach Italien und sie haben schon angekündigt, dass sie aus ihrem Urlaub neue Geschmäcker und Gerichte mitbringen möchten und das nächste Dinner also in die mediterrane und spanische Richtung geht. Also, falls ihr in der Nähe von Bonn seid und da Bock drauf habt, ihr könnt euch einfach auf der Website von Hofliebe Organic, kann man sich kostenlos dafür anmelden. Das Dinner kostet 50 Euro und wenn ihr da Bock drauf habt, macht es. Es lohnt sich auf jeden Fall richtig.
Also ich finde gerade, ich wollte dich nämlich auf jeden Fall noch fragen, wie teuer der ganze Spaß am Ende des Tages war. Ich finde, 50 Euro ist ja nichts für so eine krasse Menüabfolge. Das ist ja ein Schnäppchen. Dafür kriegst du ja hier in Berlin, okay, gut, in Berlin kann man relativ günstig essen. Dafür kriegst du in der süddeutschen Pampa am Bodensee ja nicht mal ein halbes Fällchen mit einer halben Salzkartoffel.
Das jetzt nicht, aber ich glaube, bei einem Drei-Gänge-Menü kann man bei uns am Bodensee schon um die 50 Euro wahrscheinlich rechnen.
Locker, und das sind die Getränke noch nicht mit drinne.
Nee, Getränke sind auch nicht mit drinnen, aber die Getränke sind da einfach vom Basecamp quasi und kriegst du die Fritz-Cola halt für 2,50 Euro.
Hashtag wegen Markennennung, aber hier besser Fritz-Cola als die andere, ihr wisst
auch
Bescheid.
Das Wasser ist von Viva Con Agua, also tut man
sehr
auch
gut, okay, wir machen doch Werbung. Werbung, unbezahlte Werbung, aber Viva Con Agua, da kann man mal ruhig kurz zwischendurch Werbung machen.
Genau, also Getränke waren da jetzt nicht der krasse Faktor. Genau, 50 Euro kostet der ganze Spaß. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es war wirklich ein wunderschöner Abend. Ist natürlich dann auch toll, so lauer Sommerabend. Man sitzt dann noch draußen, es läuft so ein bisschen Jazz im Hintergrund unter den Bäumen und dann wird einem leckeres Essen gebracht. Das war echt sehr, sehr cool.
Mega geil. Also ich, wenn ich denn nicht an dem Wochenende, glaube ich, gerade meinen
31. Geburtstag
feiern würde und da es natürlich auch ein mega geiles Menü geben wird, von dem ich jetzt zwar gerade noch gar keinen Schimmer habe, aber wir kriegen auf jeden Fall was Geiles auf die Beine gestellt, würde ich da auf jeden Fall auch mitmachen. Und jetzt sag nochmal, also die machen das regelmäßig und die sind immer aber immer was anderes sozusagen.
Genau, also es gibt nie zweimal das gleiche Menü, sondern es ist immer das, Hendrik meinte, worauf sie halt Bock haben, das zu kochen, was sie irgendwie entdeckt haben, wo sie sich ausprobieren wollen, mal mehr Fine Dining zu machen, denken sie sich dann jedes Mal ein neues Menü aus.
Ja, mega geil. Ich würde mal sagen, das war die kulinarischste Folge, die wir jemals hatten. Erst die Salbei-Tee-Überdosis und dann das Fine Dining in Bonn. Also kulinarischer kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden heute.
Es war auf jeden Fall die highest kulinarische Sache, die ich, glaube ich, in meinem Leben gemacht habe. Also ich hatte, glaube ich, noch nie irgendwie 8 Gänge Fine Dining Menü.
Ich auch noch nicht. Und was ich leider auch nicht habe, ist jetzt dann die perfekt passende Quizfrage, weil die hat zwar hat die auch was mit Haute Cuisine und mit gehobenen Dingen zu tun, aber sie hat jetzt nicht unbedingt was mit Essen zu tun.
Schade, aber trotzdem freue ich mich auf eine Quizfrage.
Ja, endlich wieder, wir haben sie doch alle vermisst. Gebt es doch zu. Naja, also sie passt insofern zur heutigen Folge. Und zwar, Schatzi, wir haben doch jetzt schon sehr lange eine Pause gemacht gehabt. Und heute kann man doch quasi so ein bisschen unsere heutige Folge, kann man doch so ein bisschen als Auferstehen, als Wiederaufwachen, ihr wisst, was ich meine, verstehen, oder?
Mhm. Ja, ja, der Wanderweg ist bereitet, ja.
Absolut, wir müssen nur einmal kurz aufs Matterhorn hochwandern und dann mit der Gondel nochmal irgendwie ein bisschen weiterfahren und dann sind wir auch schon da. Also ich hoffe, ihr habt alle eure Wanderschüchchen am Start. Aber ja, so wie wir heute unsere Rückkehr, unser Erwachen, unsere Wiederauferstehung feiern, habe ich natürlich auch eine perfekt passende Quizfrage dafür mitgebracht, die ebenfalls äußerst viel mit Erwachen zu tun hat, Schatzi.
Ja, okay, gut.
Also bist du bereit? Hast du deine Schlafmaske in der einen Hand und dein Kuschelkissen in der anderen Hand und das kalte Wasser, damit du morgens immer so richtig gut in die Gänge kommst, steht vor dir. Dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Also hör gut zu, Schatzi. Beim morgendlichen Lever am Hof von Versailles, wo sonst? A. Sahen rund 100 Personen König Ludwig dem 14. beim Aufstehen zu? Oder B. Flog ein Schwarm Kanarienvögel durch jedes Zimmer? Oder C. Hoben alle Hofdamen ihre Kleider an, um ihre Schuhe zu präsentieren? A, B oder C, Schatzi, was ging ab in Versailles? Morgens, immer, beim Lever.
Beim Erheben, oder?
Also, soll ich dir jetzt hier Tipps geben oder was? Du hast hier doch auch Französisch gelernt.
Ja, genau, ich habe Französisch gelernt. Ist klar. Ich behaupte jetzt einfach, es ist das Erheben. Von Kanarienvögeln habe ich noch nie was gehört. Deswegen, also, ich habe schon viel von Kanarienvögeln gehört, aber nicht spezifisch in Versailles.
Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie von Kanarienvögeln gehört. Was sind Kanarienvögel?
So, in Versailles gab es gab viel wahnsinnige Sachen in Versailles, aber Kanarienvögel waren, glaube ich, nicht dabei. Genauso wenig habe ich was davon gehört, dass man seine Schuhe zeigen musste, präsentieren musste. Ich habe allerdings schon sehr viel davon gehört, wie krass das Ritual war, für die am Königshof aufzustehen. Wenn wir alle schon mal, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht nicht schon dreimal in eurem Leben Marie Antoinette gesehen. Ich habe schon dreimal in meinem Leben mindestens Marie Antoinette gesehen.
Einfach auch geiler Film. Sofia Coppola, einfach beste mit Kirsten Dunst als Marie Antoinette. Es ist schon wirklich geil.
Es ist wirklich geil. Und da gibt es diese wunderbare Szene, dass sie aufsteht und da stehen dann ihre fünf Hofdamen und die eine schon im Begriff ist, ihr irgendwie das Unterhemd auszuziehen und das frische Leinenhemd anzuziehen. Und dann kommt da eine andere in den Raum rein und oh nein, die ist aber Rang höher in der Adelsfolge und dann muss die, die da gerade im Begriff ist, das wieder loslassen, um das Hemd der anderen zu übergeben, dass die sie anziehen darf, weil es darf immer die Hofdame mit dem höchsten adligen Rang, Marie Antoinette, also darf die Königin anziehen. Und deswegen bilde ich mir auch ein, schon davon gehört zu haben, dass der König auch immer von seinem kompletten Hofstaat betrachtet wurde beim Aufstehen. Weil dann der ganze Brimborium, wer darf ihn anziehen und wer hat die größte Ehre, ihm da am nächsten zu sein, ihm da vielleicht irgendwas ins Öhrchen zu flüstern, was denn jetzt dir irgendwie sein sollte. Und Ludwig XIV. Hat natürlich auch das mit dem Zentralismus richtig hart durchgezogen. Und es mussten einfach alle Adlige, die irgendwas sein wollten, von Frankreich in Versailles sein. Das heißt, da kommen mal locker 100 Leute, die ihm gerne irgendwie die Füße lecken wollen, zusammen. Deswegen nehme ich relativ überzeugt in mein historisches Wissen A.
Alles klar, Schatz, sie entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer A nach einfach eiskaltem Abrasieren hier. Und ja, es war mir schon bewusst, dass ich hier einer Historikerin jetzt nicht vielleicht gerade die allerkreativste Frage stelle. Aber Leute, ich sag's wie es ist, ich fand's trotzdem witzig und außerdem passt sie perfekt zu unserer Auferstehungsfolge heute. Dementsprechend, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich lese einfach mal vor, was ich hier so schön recherchiert habe. Lehnt euch zurück, esst den Snack, den ihr euch jetzt ja hoffentlich dann schon längst geholt habt, nach dem ganzen kulinarischen Content, den wir euch heute geboten haben. Es folgt eine kuriose kleine Kurzgeschichte, die der Realität entspricht und trotzdem kurioser nicht sein könnte. Und zwar habe ich hier einen kleinen, feinen Artikel in der Enzyklopädie unseres Vertrauens herausgesucht, Schatzi, mit der Überschrift Lever du Roi. Und du hast fast
Die Erhebung des Königs.
Du hast fast richtig geraten. Also erheben, ja, könnte man es auch übersetzen. Aber man kann es auch einfach nur schlicht und ergreifend mit Aufstehen übersetzen. So,
ist klar.
Morgens aufstehen. Das Aufstehen vom König.
Vom König.
Das vom französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. Oder auch Louis XIV. Erfundene Zeremoniell am Hof von Versailles wurde vorbildhaft für das Hofzeremoniell zahlreicher europäischer Fürstenhöfe und auch prägend für die Architektur ihrer Barockschlösser. Und hier folgt die Erklärung. Eine besondere Rolle dabei spielten die feierlichen Zeremonien des Lever du Roi in Klammern Aufstehen des Königs, das Petit in Klammern Kleine und das Grand in Klammern Große Lever fanden im Paradeschlafzimmer des Versailler Schlosses statt.
Das ist schon ein geiler Satz. Paradeschlafzimmer, Leute.
Ja, und auch vor allem Petit und Grand Lever, wirklich hintereinander. Ab 1668 hatte Ludwig XIV. Zunächst auf beiden Seiten des Mitteltrakts je ein Apartment für sich und seine Frau einrichten lassen, jeweils mit eigenen Enfiladen, den Raumfolgen, die eine genau festgelegte Rolle im Hofzeremoniell spielten. Nach dem Tod der Königin 1683 versetzte er sein Paradeschlafzimmer, das Chambre de Parade, in die Mitte der Gesamtanlage. Auf der Innenhofseite. Kilometerweit die Landschaft durchschneidende Sichtachsen liefen auf den Palast zu, welche die Beherrschung des Reiches durch den Monarchen ebenso wie die Konzentration des Landes auf den Herrschersitz symbolisierten. Der Innenhof öffnet sich nach Osten, sodass die Strahlen der aufgehenden Sonne das zeremoniell symbolträchtig erhellten. Himmel und Erde waren somit am Erwachen jenes Monarchen beteiligt. Natürlich, na klar, dem der programmatische Ausspruch »Der Staat bin ich« oder auch übersetzt »L'État c'est moi« zugeschrieben wird. In seiner Person erwachte der Staat selbst und begab sich zur Nachtruhe. Das Raumdekor zeigt Apoll und den Sonnenwagen und verlieh dem Zeremoniell mythische Bedeutung. Ist gar nicht überheblich, versteht sich von selbst. Dieser feierlichen Staatsangelegenheit durften Familienangehörige, Mitglieder des Hofstaats, auswärtige Besucher und Gesandte sowie besonders auszuzeichnende Persönlichkeiten beiwohnen, die der König selbst täglich aussuchte. Der immer gleiche Ablauf begann um 8 Uhr morgens mit dem Petit Lever du Roi. 8 Uhr. Der erste Kammerdiener, und jetzt haltet euch bitte fest, es wird sehr sad, also Triggerwarnung, Ausnutzung, der die Nacht am Fuß des königlichen Paradebettes auf einer Pritsche verbracht hat, mit einem ans Handgelenk gebundenen Faden, an dem der König ziehen konnte, wow, nähert sich dem schlafenden Monarchen und flüstert, Sire, voilà l'heure. In Klammern, Sire, die Stunde ist gekommen. Dann treten die Leibärzte ein, die den König examinieren werden. Sodann tritt der erste Kammerherr ein und öffnet den Bettvorhang, während 6 Kammerjungen ihm folgen. 8.15 Uhr. Entrée familière. Die Prinzen von Geblüt aus dem engsten Familienkreis, in Klammern keine Cousins, betreten das Gemach. Anschließend Grande Entrée einiger Großwürdenträger der Krone. Grand Chabellin, Grand Maître de la Garderobe, Premier Valet de Garderobe, geil Wort verstanden, ist auch wurscht, sowie einige Herren, denen der König eine besondere Ehre erweisen will. Ferner 3 Kammerherren und 3 Kammerdiener. Damit sind bereits mindestens 22 Personen im Raum. Stellt euch mal vor, einfach 8.15 Uhr.
Vor allem 6 Classic. Ärzte. Stell dir mal vor, du wachst auf und das Erste, was da ist, sind 6 Ärzte, die dich angucken wollen. Was zur Hölle?
Ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte das. Also mit den Ärzten käme ich mehr klar als mit meinen 22 Familienangehörigen. So, also, jetzt stehen schon 22 Leute im Raum, 15 Minuten später. Der erste Kammerdiener besprengt die Hände des Königs mit einigen Tropfen Wein. Der Kammerherr reicht eine Weihwasserschale, der König bekreuzigt sich. Begleitet von einem Almosenier, keine Ahnung, was es ist, begeben sich die Anwesenden in das angrenzende Ratszimmer, wo eine Viertelstunde lang eine Andacht gehalten wird, welche der König vom Bett aus beiwohnt. Danach treten der Barbier und der Perückenmeister ein. Der König wählt eine Allonge-Perücke aus, steigt aus dem Bett, legt seine Robe de Chambre in Klammern Morgenrock an, setzt sich auf einen Sessel und lässt sich die Nachtmütze abnehmen.
Da schlägt sich auch jeder drum, wer denn die Nachtmütze abnehmen darf.
Of course. Der Barbier frisiert ihn, eine Rasur findet nur alle 2 Tage statt, jedoch erst nach dem Ankleiden. Und jetzt folgt das Grand Lever, denn das war noch lange nicht alles. 8.30 Uhr. Petite Entrée des Leibarztes und des Leibchirurgen, des Intendanten sowie des Kontrolleurs der Silberkammer, des ersten Valet der Garderobe und der Titularbeamten des Brevet d'Affaires. Der König erhält seine Morgenperücke aufgesetzt, die nicht ganz so hoch ist wie die Tagesperücke. Entrée de la Chambre, der Großalmosenier, Alter, das ist ein Wort, der Großalmosenier von Frankreich, eskortiert von den Almosenier des Trimesterdienstes, ich hab doch keine Ahnung, die die Minister, die Staatsräte, die Marschälle von Frankreich, der Großjägermeister von Frankreich, der Grand Louvetier, in Klammern Großwolfsjägermeister, natürlich, na klar, den will ich auf jeden Fall auch um 8.30 Uhr an meinem Bett stehen haben, der Großzeremoniemeister treten ein. Der König lässt sich den Morgenrock ausziehen, oh, er hatte ihn nur kurz an, nämlich genau 15 Minuten. Der Meister und der erste Diener der Garderobe ziehen ihm sein Nachthemd aus, der eine mit der rechten, der andere mit der linken Hand. Sie ziehen der nun nackt im Raum stehenden Majestät ein frisches Hemd an, welches ein königlicher Prinz oder der Großkammerherr von Frankreich ihnen reicht. Es folgen die Seidenstrümpfe. Der König steht auf. Ihm werden die Schuhe angezogen, ein Degen umgegürtet, der Großmeister der Garderobe zieht ihm die Weste, den Justaucorps und die Krawatte an. Nun treten die Gens de Qualité ein, deren Namen aufgerufen werden. Mindestens 50 Personen befinden sich nun im Paradeschlafzimmer. 9 Uhr. Der König trinkt 2 Tassen Bouillon. Man reicht ihm 3 Taschentücher, von denen er 2 einsteckt. Er kniet auf einem Betstuhl nieder und betet. Dann wechselt er die Perücke und betritt sein Arbeitszimmer. So viel zum Lever des Königs. Danach folgt noch eine ausführliche Beschreibung seines restlichen Tagesablaufs, die erspare ich uns heute. Aber es gibt darunter noch ein mini kleines Anekdötchen, Schatzi. Das referiert auch auf das, was du vorhin erzählt hast. Und zwar die Szene aus dem Film von Marie Antoinette. Und da möchte ich hier kurz unter Beweis stellen, dass das beileibe nicht erfunden war. Und zwar gibt es auch noch das
Lever. Wir brauchen nichts erfinden, um irgendwas zu übertreiben, wenn es um den französischen Königshof von dem Sonnenkönig ging. Also das ist ja, wenn du dir das anhörst, es ist ja pathologisierte Spleens, die dann aber, der König möchte das so. Wenn man mir 3 unterschiedliche Tassen von Bouillon bringt und ich trinke dann 2 davon, weil die dritte passt mir nicht. Ja.
Es ist super crank. Es ist wirklich super crank. Aber gut, es ist der König. Und das, was jetzt folgt, ist die Königin. Und zwar gibt es auch noch natürlich das Lever de la Reine. Das Zeremoniell des Aufstehens der Königin, das Lever de la Reine, vollzog sich in ähnlicher Form wie das des Königs, wobei die Damen des Hofes assistierten. Die Kammerfrau vor allem, natürlich, na klar, freudscher Versprecher. Die Kammerfrau Marie Antoinette berichtete folgende Anekdote. Das Lever der Königin vollzog sich analog dem Lever des Königs. Die Hofdame vom Dienst hatte das Recht, der Königin beim Ankleiden das Kleid zu reichen. Die Palastdame zog ihr den Unterrock und das Kleid an. Kam aber zufällig eine Prinzessin der königlichen Familie dazu, so stand dieser das Recht zu, der Königin das Hemd überzuwerfen. Einmal also war die Königin gerade von ihren Damen ganz ausgekleidet worden. Ihre Kammerfrau hielt das Hemd und hatte es soeben der Hofdame präsentiert, als die Herzogin von Orléans eintrat. Die Hofdame gab das Hemd der Kammerfrau zurück, die es gerade der Herzogin übergeben wollte, als die ranghöhere Gräfin von Provence dazu kam. Nun wanderte das Hemd wieder zu der Kammerfrau zurück und erst aus den Händen der Gräfin von Provence empfing es endlich die Königin. Sie hatte die ganze Zeit nackt, wie Gott sie geschaffen hat, dabei stehen und zusehen müssen, wie die Damen sich mit ihrem Hemd überkomplimentierten. Und das muss für heute reichen.
Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen, außer es ist jetzt auch, also ich möchte hier keine Köpfung von irgendwelchen Menschen gutheißen, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre die Monarchie in Frankreich irgendwie wahnsinnig sinnvoll gewesen.
Das hast du sehr schön diplomatisch ausgedrückt, Schatzi. Schöner hätte ich es nicht sagen können.
Danke.
In diesem Sinne, Leute, wenn ihr das nächste Mal alleine aufwacht und denkt,
seid froh,
Menno, sag ich dazu nur, seid froh. Besser als 100 Kameradiener und Zofen um euch rumstehen zu haben und erstmal hier Perücke hier und Andacht da. Also Leute, das braucht doch wirklich gar niemand.
Nee, absolut nicht.
In diesem Sinne, holt euch also jetzt erstmal guten Appetit bei allem, was ihr jetzt essen werdet. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall was zu essen brauchen, denn ich bin auf jeden Fall hungrig am Ende dieser Folge. Ansonsten werde ich nach wie vor sehr glücklich darüber sein, morgens alleine aufwachen zu dürfen. Wisst es zu schätzen. Das sind die 2 Lifehacks, die ich euch heute mitgebe.
Nein, wir haben ganz viele Lifehacks mitgegeben. Was für Tee für die Stimme gut, schlecht und giftig ist.
Ich wollte gerade sagen, mein 2. Lifehack nach dem wichtigsten Lifehack des heutigen Tages. Bitte Salbeitee, nur in Maßen. In diesem Sinne, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich versuche mir jetzt was ähnlich Geiles zusammenzuschustern, was annähernd dem entspricht, was Schatzi hier heute Geiles erzählt hat. Ich werde keinen Salbeitee mehr trinken für die nächsten Jahre. So viel ist klar, da muss meine Stimme jetzt durch. Lieber den ganzen Tag nur heißes Wasser als Salbeitee. So viel ist klar. Ansonsten bitte stay healthy. Das wäre mir ein Anliegen an euch alle da draußen. Stay hydrated, aber nicht mit Salbeitee. Hier schön Hitze, Sonnenschutz, dies, das. Keine Ahnung, ich verzettel mich. We are back, alright.
Wie
ich
immer.
Hoffe, ihr habt es genossen. Ich gehe jetzt wie mein Stimmchen schonen und was zu essen holen und dann wird alles gut und wir hören uns ganz bald wieder. Wir sind wieder da und wir haben euch nicht vergessen und wir lieben euch und alles wird gut und bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.